herzlich willkommen zum Neo-Physio-Talk, Folge 69. Hallo meine Lieben, hallo Christian.
Moin Niklas.
Hallo Pivo.
Hallo Niklas.
Ja.
Hallo Philipp.
Eine Folge sind wir ohne Philipp ausgekommen und wir haben aber die ganze Zeit nur von ihm geredet. Dann haben wir uns gedacht, es wäre doch konsequent, ihn einfach wieder hierher zurückzuholen.
Ich fühle mich auch einfach zu wohl nach einer Folge im Podcast.
Ja, wir haben ja festgestellt, du bist ein Podcast-Urgestein. Das hat man dir schon so ein bisschen angemerkt. Und so ein Fisch, der verlernt ja auch nicht zu schwimmen. Insofern packen wir dich jetzt hier zurück ins Wasser.
Mit dem Podcast-Gesicht.
Ja, richtig.
Wahnsinn hier, was hier für Vergleiche gezogen werden direkt.
Ja, bevor wir ins Thema des heutigen Tages eintauchen.
Wieder beim Fischvergleich, krank.
Ja, tatsächlich. Also wenn, dann muss man das auch konsequent durchziehen. Wir hatten ja in der Folge 68 ein kleines Fallbeispiel, Christian. Das war ja der Gruß vom Knie. Und dementsprechend hattest du da von einer deiner Patientinnen berichtet. Wollen wir da nochmal etwas Licht ins Dunkle bringen? Wir haben ja beim letzten Mal ganz, ganz viele Denkanstöße gegeben.
Jawohl, ich versuche auch dran zu denken, was ich alles letztes Mal gesagt habe, weil, ja, ich hab's wieder, alles klar. Es ging ja um eine Kreuzbandpatientin, die Handballerin ist. Ich möchte jetzt natürlich nicht voraussetzen, dass ich mehr gesagt hätte, als ich wirklich gesagt habe.
Ich bin noch dabei.
Also, ja, du bist noch dabei, das ist auch, habe ich noch alles gesagt. Die sich halt das Kreuzband in Anführungszeichen bei einem normalen Schritt mit beiden Beinen nach vorne oder so einem Abstoppen eines Sprungs zugezogen hat und dann ihre Reha ganz normal gemacht hat, auch eigentlich relativ komplikationslos erstmal verlaufen ist und war ein Semi-Implantat, ist noch wichtig zu wissen, und dann auf einmal, in Anführungszeichen, auf einmal Probleme bekommen hat mit der linken Patella-Sehne, Patella-Bereich. Sprunglingstrauma hatten wir auch noch gesagt.
Genau, ja, dann hatten wir ja schon so ein paar Denkanstöße mitgegeben. Vielleicht auch nochmal zu spekulieren, ob es Faktoren gab, die begünstigt haben, dass sich die Sportlerin ihr VKB gerissen hat.
Ja, zum Beispiel, da haben wir wie so ein Gewürzstreuer nochmal später eingestreut, dass es ja vielleicht an der mangelnden Beweglichkeit im Sprunggelenk gelegen
hat. Ja, richtig. Wir hatten darüber gesprochen, dass die Patientin beim Zeitpunkt ihres Kreuzbandrisses ja mit einem getapten Sprunggelenk gespielt hat, aufgrund des Supinationstraumas, was eben in der Vergangenheit vorher vorgelegen hatte. Und da könnte man jetzt natürlich spekulieren, dass die nicht vorhandene Mobilität des Sprunggelenks zu Lasten der Stabilität des Kniegelenks ging und das Knie am Ende dann eben den kürzeren gezogen hat.
Das war jetzt erstmal unsere, in Anführungszeichen, Hypothese für die Auslösung des Ursprungstraumas.
Ja.
Das Fallbeispiel an sich war dann ja eher auf das Patella-Problem oder die Problematik im Bereich der Patellasehne zurückzuführen. Und es hat sich dann herausgestellt, wir kommen zur Auflösung, oder?
Möchtest du was anderes sagen? Nee, schreite gerne fort.
Dass es ein, in Anführungszeichen, Missverhältnis zwischen Rotation des Unterschenkels oder der Tibia gegenüber des Femurs oder beziehungsweise des Oberschenkels vorgelegen hat. Das heißt, dass da einfach wenig Verschraubung in Flexion, vor allem in Innenrotation des Unterschenkels, stattgefunden hat und dass sie halt viel, viel Maschinentraining durchgeführt hat, auch schweres und isometrisches Maschinentraining mit langem Hebel, was dann wahrscheinlich aufgrund der noch nicht ausgereizten oder perfekt abgestimmten Ansteuerung ihrer Semis dazu geführt hat, dass sie jetzt diese Problematik bekommen hat.
Ja. Genau. Also auch das immer noch hypothetisch gesprochen. Ne? Mit Sicherheit sagen können wir es natürlich nicht, aber der Verdacht liegt nahe. Und auch darüber haben wir beim letzten Mal, glaube ich, kurz gesprochen. In der Biomechanik haben wir das so ein bisschen angeschnitten, dass immer die Gefahr besteht, wenn bei einer VKB-Plastik eine Semi-Plastik verwendet wird. Es ist natürlich dann auch eine strukturelle Schädigung der Semis ist, und im weiteren Verlauf kommt es dann eben zu einer intermuskulären Koordinationsproblematik, so dass der Bizeps etwas mehr macht als die Semis, sich der Unterschenkel, die Tibia also etwas mehr in Außenrotation befindet, in der Flexionsbewegung, und diese Innenrotationskomponente der Flexion völlig fehlt. Was heißt völlig fehlt, aber etwas zu kurz kommt.
Zumindest im Verhältnis zur Außenrotationskomponente.
Ja, richtig.
Und deshalb, also das haben wir ja hier am Tisch noch nicht, also auch schon mal gehabt so halb, aber zumindest wir beide hatten das Thema ja auch schon mal, Philipp. Maschinentraining, ja oder nein, das ist, glaube ich, nochmal ein Thema für eine andere Folge. Aber man hätte halt sehr gut auch mit Hilfe des Maschinentrainings das Problem ansteuern und verbessern können.
Ich wollte gerade sagen, also die kurze Antwort auf diese Frage wäre, kommt drauf an.
Ja.
Ja. Aber das ist ja eigentlich immer die Standard kurze Antwort. Also Maschinentraining kann man sicherlich sinnvoll einsetzen, aber kann man natürlich auch sehr kontraproduktiv einsetzen. Gleiches gilt natürlich auch für freies Training.
Ja, also achtet mal auf die Ansteuerung eurer Semis in der inter- und intramuskulären Koordination bei VKB-Patienten, die eine Semiplastik bekommen haben.
Yes.
Das war so die Kernmessage.
Das sollte das Learning sein, dieses Fallbeispiels. Ja, Pipo, du als Sportwissenschaftler, wir haben ja schon über unsere gemeinsamen Professionen gesprochen, haben ja schon über die Schnittmengen unserer Berufe gesprochen und jetzt haben wir uns gedacht, das wird doch eigentlich ganz gut passen, wenn wir im Rahmen unserer Atmungsserie, die wir schon mal aufgenommen haben, die wir schon mal ein bisschen fortgeführt haben, heute nochmal über Atmung im Training sprechen.
Yes, habe ich übrigens verfolgt. War eine sehr schöne Serie.
Ja,
danke. Sehr danke. Umfangreich. Sehr, sehr schön. Ja.
Ja.
Jetzt meine Frage wäre, über welche Art von Training sprechen wir heute? Also wir können vielleicht über alles so ein bisschen sprechen, aber ich sag mal, wir haben Leistungssport. Wir haben den Average Joe, der trainiert.
Ja.
Wie wollen wir anfangen?
Beim Average Joe.
Ja, würde ich doch sagen.
Okay.
Also bei unseren Patienten, den ganz normalen Trainierenden, die jetzt kein Geld für ihren Sport erhalten.
Okay. Ja.
Ist es da wichtig, bei einem Bizeps-Curl richtig zu atmen? Das ist jetzt die zentrale Frage.
Ja, oder erstmal grundlegend die Frage, ist dir Atmung im Training mit dem Durchschnittsmenschen wichtig?
Ja, ist mir sehr wichtig, weil wir über das Training, über den Stress, den wir applizieren, einfach auch einen großen Übertrag schaffen können zum Alltag. Das ist ja gerade bei einem Average Joe extrem entscheidend, dass er einfach durch das Training, was er macht, sein Leben besser bestreiten kann. Ja. Wenn er im Training unter dieser Stresssituation lernt, gut zu atmen, dann wird sich das sehr wahrscheinlich auch auswirken auf den Alltag oder auf andere Alltagsbelastungen. Von daher ist ein Thema, was man auf jeden Fall nicht stiefmütterlich behandeln sollte.
Aber warum ist es denn wichtig überhaupt, dass man in Anführungszeichen wieder gut atmet? Weil kommt doch Luft rein, aber jetzt durch den Mund, Nase oder durch den Tubus kommt doch alles rein in die Lunge, oder nicht?
Ist richtig, aber wir wollen ja die Selbstorganisation des Körpers fördern und fordern. Und zwar so, wie es für das Individuum biomechanisch zum Beispiel gut ist, um möglichst wenig Kompensation einfach auszulösen. Und da schauen wir uns natürlich ihr habt die Atemserie gemacht, wir schauen uns die Hauptatemmuskeln an, also Zwerchfell, Interkostalmuskulatur. Wir wollen, dass die Hauptarbeit verrichten und ich will nicht, dass mein Kunde nur über den Nacken atmet. Ja. Das wäre sehr kontraproduktiv.
Ja. Ja. Und da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, als es um Neutralität und Atmung im Allgemeinen ging, auch um Mund-Nase-Atmung, dass es natürlich Sinn macht, wenn man biomechanisch bei einem Patienten oder in deinem Fall bei einem Kunden irgendetwas verbessern möchte, dass es da natürlich Sinn macht, sich eine Bewegung herauszupicken, die sowieso ganz, ganz oft abläuft. Und wenn wir uns überlegen, dass wir 20.000 Mal am Tag atmen, dann macht es sicherlich Sinn, diese Atmung auch ein Stück weit biomechanisch zu optimieren, um eben für eine, ja, auch für allgemein bessere Grundbedingungen zu sorgen.
Yes. Genau, da sprechen wir natürlich dann wieder über die Neutralität, über einen Stack, über eine gute Beziehung zwischen Becken und Brustkorb. Das ist dann das eine. Und das andere ist dann, denke ich, auch so das Nervensystem einfach, also der Ansatz, dass wir einfach auch da schauen, dass jemand sich nicht permanent im Fight-or-Flight-Modus befindet, also nur im sympathischen Nervensystem, sondern halt auch einfach lernt, auszuatmen lernt, auch mal zu chillen und idealerweise die Atemmuster unter Stress auch einsetzen kann, die zum Beispiel den Parasympathikus so ein bisschen aktivieren. Mhm. Das wäre ziemlich cool.
Ja.
Weil du dann mit Stress halt sehr gut umgehen kannst.
Eigentlich passt zum Thema, habe ich mich heute mit einem Spieler von uns unterhalten, der mir geschildert hat, dass er nach dem Spiel immer so starke Schulter-Nackenbeschwerden beidseits hat. Und ist jetzt natürlich jetzt nicht der Average Dude, aber hätte ich jetzt auch zumindest, weil ich ihn jetzt ja schon ein paar Mal beobachtet habe bei Spielen und auch wie er atmet und sich bewegt, auch eine Mitbeteiligung der Atmung auf jeden Fall gegeben, weil er sich immer in so ein, also logischerweise, Sympathikus ist beim Spiel aktiv, also das ist ja selbsterklärend, dass er sich dann in so einen Stresszustand reinbringt und durch die Mundatmung halt noch weiter verkrampft und das dann als diesen, in Anführungszeichen, Druck oder Schmerz merkt.
Eine Frage, die ich mir gerade stelle. Also wenn zu uns in die Praxis Patienten kommen, dann nehmen die ja schon mal in Kauf, dass wenn sie zu uns kommen, dass wir sie über Gesundheitsverhalten belehren, dass wir Verhaltensweisen mit denen gegebenenfalls verändern, dass wir viel aufklärend arbeiten. Wie ist da so die Zugänglichkeit der Trainierenden in Fitnessstudios beispielsweise? Ich gehe davon aus, da versuchst du es ja wahrscheinlich auch mal einzubauen, ne?
Ja, ich glaube, da ist einfach das Problem, dass das Bewusstsein halt auch nicht da ist. Ja. Das glaube ich, es wird als positiv angesehen, wenn man sich anstrengt, wenn man Gas gibt, wenn man vielleicht auch so ein bisschen übertrieben atmet, um nochmal die Anstrengung zu symbolisieren. Ja, demjenigen, der gerade neben mir trainiert, ist ja wirklich so, da nochmal rumzustöhnen, nochmal vielleicht zu schreien oder halt schnell zu atmen, durch den Mund vor allem. Und ich glaube, da ist oft das Bewusstsein halt gar nicht da. Hm. Wenn man es mal probiert, stößt man schon auf Widerstände, weil es dann nicht gesehen wird. Es gibt andere Probleme, die da gesehen werden, aber dass die Atmung ein Problem sein könnte oder auch die Lösung sein könnte für Probleme, das wird, glaube ich, nicht so gesehen.
Also stelle ich mir tatsächlich schwieriger vor von der Herangehensweise als im Gesundheitssetting, ne?
Ich glaube also, dass bei uns über Atmung gesprochen wird, ist schon komisch, in Anführungszeichen, für eine Praxis. Aber ja, im Studio jemanden auf seine Atmung nochmal zu trimmen, wo der eigentlich gerade möchte, dass er vielleicht einen stabilen Latt und eine schöne Brust bekommt und die 150 beim Bankdrücken drückt, ja. Das ist dann schon mal irgendwie was anderes.
Und oft passieren ja wirklich im Studio Sachen, wo wir denken würden, das kann nicht sein, dass das im Jahr 2023 immer noch passiert, aber es ist leider gang und gäbe, dass jemand zu dir kommt und sagt, boah, ich habe jetzt wirklich seit einem Jahr Nackenschmerzen, ich sollte den, glaube ich, nochmal gesondert trainieren. Oder ich habe Schmerzen im unteren Rücken, der ist zu schwach, den soll ich trainieren. Das gibt es immer noch. Ja. Und deswegen ist der Punkt oder das Thema Atmung in diesem Zusammenhang, ist, glaube ich, wird noch etwas Zeit benötigen.
Long way to go.
Ja, leider ist es so, ja.
Ich behaupte, Christian, bei uns in der Praxis ist Atmung sicherlich nicht das Seltsamste, über das gesprochen wird.
Nee, auf keinen Fall.
Also ich glaube, für die Patienten ist es noch weiter weg, wenn man dann über Stuhlgang, Urin, Sexualtätigkeiten und Co. spricht, das ist vielleicht noch ein bisschen fremder als
ich jetzt nur über Atmung. Ich dachte, du fragst immer nur aus Interesse.
Ja, mal so. Ne? It depends.
Ja. Nee, aber ich finde schon, dass auch die Lösung, also dass die Atmung oder dein Atemmuster die Lösung sein kann, auch dass das schon ungewöhnlich oder ungewöhnlicher für PatientInnen ist. Ach echt, das kann daran liegen, habe ich schon öfter gehört, würde ich sagen.
Philipp, wenn du jetzt so jemanden hast, der einfach nur ein bisschen Optik schieben will und du willst ihm dann trotzdem so ein bisschen Optimierung der Atemtätigkeit unterschieben, wie machst du das?
Der leichteste Weg ist, denke ich, in Übungen, was Konzentrik, Exzentrik angeht, da über die Atmung zu arbeiten. Wann atme ich aus, wann atme ich ein, wie lange atme ich aus und ein? Das Ganze ist das Einfachste, denke ich. Das zweite ist, die Menschen mal in Positionen bringen, die optimal wären für eine gute Atmung, also zum Beispiel im Warm-up.
Ja.
Und einfach mal fühlen lassen, boah, das fühlt sich ja ganz geil an. Hm. Muskeln mal spüren, die sie vielleicht sonst nicht spüren. Vielleicht auch hier und da mal erklären. Ja, gut, oft hat man nicht die Zeit, jetzt alles zu erklären, aber einfach das Erleben. genau, weg von der Mundatmung, immer wieder die Nasenatmung halt in den Vordergrund rücken lassen und dann in Bewegung. Einfach, wie atme ich? Das klappt eigentlich ganz gut.
Ja. Ja, du sagst jetzt hier Konzentrik, Exzentrik, ein-, ausatmen, das ist das Leichteste der Welt. Damit hast du mich aber komplett aus dem Konzept gebracht.
Also. Ich sag mal ganz einfach, einen Ruderzug. Ich mache jetzt einen Ruderzug von vorne, horizontal. Ja. Da gehen viele einfach in eine krasse Überstreckung. In der Konzentrik, also wenn ich das Gewicht zu mir bringe. Und wenn ich da einfach mal forciert ausatme, die Rippen eher schließe und nicht öffne, das ist schon was ganz anderes.
Ja.
Und das ist halt ganz einfach dann zu erleben. Das mit ein, zwei Cues kriegt das, glaube ich, jeder hin.
Mhm.
Und wenn man es dann beibehält, da kann man zum Beispiel ganz gut drüber gehen.
Ja, finde ich gut.
Habe ich, glaube ich, noch nicht gemacht bei einem Ruderzug.
Nee?
Ich glaube nur reziprok und dann mit Einbein Konzentrik.
Ja, Philipp hat mich die Tage beim reziproken Kurzhantelbankdrücken komplett durcheinander gebracht mit Einatmung, Ausatmung, Einatmen auf der anderen Seite, Ausatmen auf der anderen Seite. Es war für mich koordinativ hochanspruchsvoll. Ich glaube, ich bin in der Atmungswahrnehmung schon kein kompletter Volltrottel.
Ja. Und dann kann man natürlich einen Schritt weitergehen. Ich sag mal jetzt, wenn wir beim Ruderzug bleiben, wenn ich jetzt jemanden habe, der eher posterior ein bisschen Expansion braucht, also hinten zwischen die Schulterblätter so ein bisschen Luft gebrauchen könnte, dann macht es ja noch mehr Sinn, dann lasse ich ihn schön einatmen in der Exzentrik. Ja, wenn hinten sowieso alles ein bisschen Platz geschaffen wird, dann bringe ich da nochmal ein bisschen Luft hin. Das kann man natürlich auch genauso umdrehen. Wenn ich das Ganze vorne eher brauche, dann lasse ich ihn vielleicht anders atmen. Das kann man dann ja anpassen.
Ja. Ja,
aber ich sag mal, bei so einem reziproken Muster, das ist natürlich schon atemkoordinativ sehr anspruchsvoll.
Schwierig.
Ja, ja.
Das war schwierig.
Ja, ja. Wie machst du das, Christian? Beim reziproken Muster, wie atmest du?
Wenn wir jetzt beim Kurzhantelbankdrücken bleiben, auf den Schub links, wo dann rechts in dem Moment runtergeht, atme ich aus, kurzer Einatmer und dann wieder aus auf der anderen Seite.
Okay. Ja, wir haben es anders gemacht, ne?
Ja. Und du machst immer eine Runde ein und die andere Runde aus.
Ne? Genau.
Ja.
Genau.
Zweiten Satz dann andersrum.
Im zweiten Satz andersrum und dann wieder andersrum.
Kann ich verstehen, Niklas, dass du da verwirrt warst.
Ja, war wild, wirklich. Aber gut. Also es hat mir etwas gebracht.
Sehr schön.
Ja. Pump.
Das lag an dem Booster, den du vorher in dein Getränk reingerührt hast.
Und an den 30er Kurzhanteln.
Ja, und an den 30er Kurzhanteln auf jeden Fall. Die wir da ein bisschen jongliert haben. Zum Warm-up.
Ja, aber ich denke, dieses Erleben ist einfach entscheidend. Wenn ich erlebe, vor allem, was bringt mir Nasenatmung im Vergleich zur Mundatmung, wirklich so im echten Leben, dann kriegt man die Leute schon
geholt.
Ja. Ich finde, es geht halt, wie du schon gesagt hast, im Training immer darum, dass du den Kunden oder den Patienten oder wen auch immer oder die Patientin in eine Situation bringst, um einfach mal was anderes zu erleben, als der Alltag ihn bringt oder ihr bringt.
Mhm.
Wird schon wieder stressige Momente geben, wo dann am Schreibtisch, keine Ahnung, das Telefon dreimal klingelt und die drei Bildschirme flackern auf und man muss dann hin und her hüpfen, wo dann automatisch wieder das alte Stressmuster zum Beispiel mit der Mundatmung kommt. Aber dann einfach mal im Training den Moment zu haben, kontrolliert und fokussiert Nasenatmung zu machen, das führt ja dann dazu, dass du dann doch vielleicht mal auch im Alltag das annehmen kannst oder einfach verinnerlicht hast und dann ganz automatisch, dass er an der Oberfläche kommt und du das anwendest, wie es auch bei einem normalen, in Anführungszeichen, Haltungsmenschen ist, der seine Haltung im Training top hat und im Alltag eher flop und dann das langsam überschreibt oder einschleicht.
Ja.
Ja. Und es funktioniert ja wirklich. Das ist ja kein Hexenwerk, keine Raketenwissenschaft. Es funktioniert. Also ich habe es an meinem eigenen Leib erfahren, wie man in Stressreaktionen, in Stressmomenten reagiert, wie ich früher reagiert habe, wie ich jetzt reagiere, das ist schon ein Unterschied und ich denke, das Training und die bewusste Atmung im Training kann da einen riesen Beitrag leisten.
Ja.
Ja.
Ich dachte immer, das wäre das Alter.
Das auch, Christian. Keine Sorge, alles wird besser, von Jahr zu Jahr. Ja. Ja, und im Leistungssport trifft man häufig auf noch offenere Ohren, finde ich. Vielleicht auch auf viel Voreingenommenheit.
Ja, finde ich auch. Das finde ich eher.
Ja, das würde ich auch sagen.
Ja?
Ja.
Ist das so eure Wahrnehmung?
Ja, ja. Das wird alles ein bisschen sehr voreingenommen betrachtet.
Ja. Finde ich auch vollkommen.
Da gibt's auch ja so ein paar Dogmen, glaube ich, auch. Ja, doch. Aber wenn du es so wahrnimmst, ist es ja noch schöner. Also so komisch, dass wir im gleichen Verein arbeiten.
Also ich habe so den Eindruck, dass die Sportler, wenn sie es einmal ausprobiert haben, relativ schnell den Nutzen wahrnehmen und dass die Wahrnehmung des Nutzens einfach viel, viel schneller passiert als die Wahrnehmung des Nutzens bei ganz normalen Patienten und bei Menschen, die eben nicht professionell Sport treiben.
Ich habe es aber auch anders auch schon erlebt.
Ja?
Leider.
Berichte doch mal.
Das ist einfach, ich glaube, da wurde es nicht mal probiert. Ich glaube, da wurde es einfach eher abgetan. Ansonsten kommen wir natürlich wieder in dieses Erleben, dass wenn man es wirklich ausprobiert, dass man dann merkt, was für Benefits das haben kann.
Und da sie ja vermutlich ein besseres Körpergefühl haben als der Average Dude, hoffentlich, dass das Erleben dann noch stärker ist vielleicht oder noch intensiver oder noch mehr gefestigt wird. Aber ich finde auch, dass du gerade sagen wolltest.
Ja, also verschiedene Punkte, aber gerade was Nasenatmung zum Beispiel angeht, das erlebe ich einfach so, dass viele sagen, ja, es ist unmöglich. Es ist unmöglich, unter Belastung durch die Nase zu atmen.
Okay.
Genau, und dann versuchen sie es halt erst gar nicht, zum Beispiel nach einem Sprint in der Regenerationsphase die Nasenatmung zu nutzen, weil sie halt das nicht kennen und nicht glauben, dass es möglich ist. Mhm. Das habe ich jetzt oft erlebt.
Und weil sie der inneren Überzeugung sind, dass sie ihr Sauerstoffdefizit über den Mund, über die Nase nie im Leben wieder ausgleichen könnten und dass sie deswegen über den Mund hecheln müssen.
Genau, der Glaubenssatz ist, glaube ich, ziemlich gefestigt. Okay. Mhm. Der ist schwer aufzubrechen. Genau, andererseits, so, wenn wir jetzt über Biomechanik wieder sprechen, gerade zum Beispiel im Warm-up-Formtraining, da stoße ich auf sehr viele offene Ohren. Weil da hatten wir jetzt auch wieder einen Spieler, der Schmerzen hatte im unteren Rücken, ist ja so ein ganz, fast schon klassisches Muster,
ja.
Den wir da, wo wir da am Becken und am Brustkorb so ein bisschen was gemacht haben, und da geht's wirklich ziemlich schnell, dass er dann nach ein, zwei Wochen sagt, ist deutlich besser geworden. Hm. Dann behält er das ja auch bei. Aber was so die Nasenatmung angeht, schwierig.
Ja.
Finde ich.
Ich würde sagen, das liegt auch viel an dem, es reicht ja auch anders, so wie ich es bis jetzt gemacht habe. Reicht ja auch aus, in Anführungszeichen, dass ich dann hechel. Hm. Und dann kriege ich das trotzdem regeneriert.
Ja gut, aber das ist dann ja auch häufig ein fußballspezifisches Problem. Da würde es mich mal interessieren, wie es in anderen Sportarten aussieht. Im Fußball ist es ja häufig so, wenn ich versuche, irgendetwas anders zu machen, als es bisher gemacht wurde, dann ist da ja erstmal ganz, ganz viel Misstrauen dabei. Da möchte man ja am besten nichts verändern, was man bisher gemacht hat, weil bisher hat es vielleicht nicht für Champions League gereicht, aber für das, wo man jetzt ist, hat es ja bisher schon mal gereicht.
Ich kann mich an eine Situation erinnern, da habe ich mit Spieler von uns gesprochen, habe ihm gesagt, nachdem ich das James Nestor Buch gelesen habe, so ein paar Zahlen hatte, ja, dass ich glaube, es war so, dass die Nasenatmung also effizienter ist als die Mundatmung, logischerweise, aber ich glaube, da war so eine Zahl irgendwie 18 Mal effizienter, irgendwie sowas.
Okay.
Da kam nur, glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Da war es dann relativ schnell vorbei.
Ja, also ich finde es auch manchmal nicht schlecht, Patienten einfach mit Zahlen zu bewerfen. Also unabhängig davon, ob die sich jetzt irgendein Mensch merkt oder nicht, aber es bekommt irgendwie ein bisschen mehr Plastizität. Ne?
Alleine die 20.000 Atemzüge am Tag haben mich gerade wieder abgeholt, obwohl ich es wusste. Aber ich dachte mir so, oh fuck, er hat recht.
Geil, krass. Muss ich jetzt immer machen.
20.000, ja. Ist krass.
Ja. Ja, was wollen wir unseren Hörern für Props mitgeben? Was sollen sie tun mit ihren Leuten?
Sie sollen Nasenatmung promoten. Sie sollen natürlich darauf achten, dass die Leute dass sie so selbst organisiert sind in ihrer Atmung, dass auch die Hauptatemmuskeln die Arbeit verrichten. Sie sollen darauf achten, dass nicht irgendwelche Hilfsmuskeln da zu krass übernehmen. Und dann einfach da konstant dabei bleiben, würde ich sagen.
Ich würde, wie du schon angeteasert hast, viel über Wahrnehmung am Anfang gehen, um erstmal zu realisieren, was kann die Atmung mit unseren Rippen machen, was kann die Atmung mit unserem Bauch machen, was kann ich selber, wo kann ich überhaupt hinatmen und wie kann ich das in Übungen implementieren. Also es kann auch mal einen Tag geben, wo ich jemanden eine Übung machen lasse oder eine Abfolge und habe bisher mit keinem Kunden so und so die Atmung dazu gemacht. Und dann denke ich in dem Moment, oh, das passt aber perfekt gerade rein. Und dann, also man darf, ich finde, man darf da kreativ sein und auch weiterdenken und nicht sagen, es ist immer so, immer wenn ich reziprokes Bankdrücken mache, atme ich immer Schema A oder ich atme immer Schema B. Oder wenn ich einen bilateralen Romanian Deadlift mache, atme ich immer ein, wenn ich nach oben gehe oder immer aus, wenn ich nach oben gehe. Das ist einfach da, flexibel zu sein.
Ja, aber für Kreativität, Flexibilität und Kontextbezug brauchst du ja auch erstmal eine gewisse Basis, von der aus du kommst, ne? Von der aus du gehst. Also wo sollen unsere Hörer anfangen mit ihren Leuten?
Anfangen auf jeden Fall beim Stack. Ja. Anfangen erstmal, dass wir eine relativ neutrale Position haben. Ich glaube, das ist die Basis erstmal. Ja. Und aus der kann ich dann weiterarbeiten. Weil wenn ich jetzt die ganze Zeit zum Beispiel nur in den Bauch durch die Nase atme, ja, mag vielleicht auch Vorteile haben, als wenn ich es durch den Mund mache, aber es ist sicherlich nicht optimal.
Hm. Wenn du schlafen willst schon.
Ja, okay.
Kontext.
Kontext, genau.
Ja, und da sind wir, glaube ich, auch schon wieder bei einem relativ häufigen Problem. Denn wenn du jetzt sagst, wir fangen mal erstmal mit der Neutralität an und mit der Anbindung Becken-Brustkorb, dann brauchen wir auf jeden Fall Bauchmuskulatur. Und wenn wir uns die Atemmuster angucken, dann können die meisten Leute ja nicht nur nicht gut einatmen, ja, sondern die können auch echt schlecht ausatmen.
Yes. Ja, das ist, ja, das stimmt, ja.
Und das dann irgendwie so auch im metaphorischen Sinne, das Loslassen, ne? Loslassen, ausatmen, das passt doch irgendwie häufig ganz gut, ne? Dieser Übertrag.
Genau, was du gerade beschreibst, hatte ich auch bei einem Patienten in einer näheren Vergangenheit,
ja,
der die Luft einfach nicht los. Also schon im Gespräch, wo es mir aufgefallen ist, er wird die Luft einfach nicht los und war auch so ein bisschen flotter unterwegs, was den Tonus anging, ein bisschen erhöht. Und auch bei den Übungen dann Einatmung, wirklich super, Ansteuerung hat echt gut geklappt. Und Ausatmung, der Brustkorb wurde immer breiter mit jedem Atemzug. Wo wollen die Rippen noch hin? Bis ich dann irgendwann ihn dann angeteasert hatte, dass er wusste, wie er doch die Luft los wird.
Aber hat er hingekriegt?
Hat er anders hingekriegt als andere.
Ja.
Aber für ihn in dem Moment fand ich, das war ein Erfolg und ich feiere das einfach immer ab.
Wie hat er auf dich gewirkt am Ende des Termins?
Ruhiger deutlich.
Ja?
Ja, finde ich, also kann auch daran liegen, dass man sich dann ein bisschen eingeschwommen hatte zusammen,
ja,
wieder in der Fischmetapher zu sein, aber ich fand ihn deutlich ruhiger, hatte auch dann zwei, drei Hausaufgaben in dem Bereich mit, habe auch viel über Wahrnehmung, über einfach seitlich öffnen, schließen und solche Geschichten gemacht, die auch plastisch sind, die man auch ohne eine gute palpatorische Fähigkeit,
ja,
mitbekommt.
Ja.
Und ich finde, allein das gibt auch einem schon mal immer ein gutes Gefühl, wenn man auch mal alle Luft losgeworden ist, so herum. Das ist dann, glaube ich, auch mal befreiend.
Und man kann die Leute auch ganz gut abholen aus einem ästhetischen Standpunkt. Wenn die Luft mal wegkommt, sieht man ja auch manchmal so ein bisschen dünner aus, ein bisschen schmaler aus. Also wir hatten ja auch schon mal drüber geredet, Niklas, so im Studio, alle trainieren sich diesen krassen Interior Pelvic Tilt irgendwie an, alle sehen dick aus, obwohl sie es gar nicht sind. Da können wir Leute abholen und sagen, wenn ihr lernt auszuatmen, dann seht ihr bestimmt auch ein paar Kilo leichter aus.
Ja, dann könnt ihr euch das ausschwemmen, könnt ihr ein bisschen verkürzen.
Ja, genau.
Ja.
Es ist ja wirklich so.
Ja, aber ja, ja. Ich merke es auch mental immer wieder bei mir selber total krass, was Ausatmen eigentlich macht. Ich fand meine letzten Wochen insgesamt so ein bisschen stressig und ich habe wieder häufiger mal angefangen, ein bisschen zu meditieren im Alltag. Und das eben nicht immer morgens 5 Minuten, sondern so ein bisschen bedarfsorientierter. Also wenn ich spazieren war, dann habe ich eine Meditation auf dem Handy angemacht, habe mir die angehört. Ich bin zwischendurch mal aus einer Situation raus und habe mal zwischendurch, und wenn es nur eine Minute ist, so ein bisschen meditiert. Das heißt einfach nur erstmal Atemwahrnehmung, erstmal bei der Atmung bleiben und den krassesten Entspannungseffekt von dem profitierst du eigentlich wirklich in der Ausatmung, wenn du einfach mal ausatmest. Denn ja, tatsächlich macht man es im Alltag, wenn so richtig viel Stress ist, irgendwie nicht.
Und ich meine, wenn man nach einem stressigen Tag nach Hause kommt und sich aufs Sofa legt, was macht man dann als erstes? Man atmet aus und man kommt an, ja, man seufzt erstmal alles weg. Oh, geil, man entspannt sich.
Ja.
Wenn man das auch kann in Stresssituationen, dann lernt man entspannter zu leben.
Ja,
und vielleicht dann noch, um eine Stufe weiterzugehen, auch mal lernen, Luft zu halten.
Aha.
Nach einer Ausatmung. Also, weiß ich nicht, ein paar Sekunden ausatmen, auch mal ein paar Sekunden die Luft halten, nicht direkt wieder hier hecheln, ventilieren nach Luft, sondern das ist ja auch ein Skill, der wichtig ist, dass man auch mal...
Ja, guck dir mal an, was für entspannte Typen Apnoe-Taucher sind, ne?
So.
Wie geht's? Also, ich habe, glaube ich, schon mal darüber gesprochen, dass ich ja eine Zeit lang leistungsmäßig auch geschwommen bin, zumindest vor dir oder mit dir. Und auch da haben wir auch viel damals über Atmung gemacht, vor einem Wettkampf zum Beispiel. Jetzt keine riesigen Atemskills oder was mir das bringen soll, aber so ein paar forcierte Atemzüge mit Pause, auch mal Luft halten und ausgeatmet die Luft draußen lassen, 2-3 Mal, dann kam dein Piep, Piep, Piep oben auf dem Block und dann kam das und dann ging es los und du hast die Luft gehalten unter Wasser und dann der erste Zug, flutest du ja quasi die Lunge dann komplett und dann ging es halt los. Und das war mir zwar aus dem Sport so vertraut, aber für den Alltag war das, würde ich sagen, nicht so ein Thema. Also eher würde mich ja schon eher als impulsiven Typ bezeichnen.
Was?
Jetzt muss ich aufpassen, an welchem Moment ich den Weg zurückführe, weil sonst hackt Niklas die nächste Viertelstunde darauf rum.
Warte mal, ich mach schon mal eben.
Ja.
Mach schon mal die Schublade auf.
aber auch das hat sich so im Alltag, finde ich, geändert. Also, dass man einfach in einem Moment, kann auch das Alter sein, wo wir wieder dabei sind, aber hat sich geändert dahingehend, dass man lernt, wenn eine Situation passiert, erstmal auszuatmen und das dann auf sich zukommen zu lassen und nicht direkt hochzufahren. Wenn wir zum Beispiel an den abgefahrenen Spiegel denken, erstmal ausgeatmet, als ich in Bad Pyrmont war, habe ich erstmal ausgeatmet und bin nicht hochgefahren. Und früher wäre ich halt direkt hochgefahren und hätte mich aufgeregt. Habe ich mir erstmal ins Auto gesetzt, habe ein bisschen durchgeatmet und dann ging es schon wieder.
Das ist ja auch wieder ein Vorteil der Nasenatmung. Das hat zum Beispiel jetzt beim Podcast, wenn ich durch den Mund atmen würde, wäre ich auch wieder viel schneller dabei, doch was zu sagen oder was einzuwerfen. Wenn der Mund zu bleibt, kann man mal kurz innehalten und man ist nicht direkt dabei, rumzuschreien oder sonstiges.
Ja. Ja. obwohl rumschreien auch mal in Ordnung wäre. Damit es mal nicht so harmonisch hier abläuft.
Findste. Ja, okay. Dann fang an.
Besser nicht. Ich glaube, du kannst lauter werden.
Ja, weiß ich nicht. Vielleicht.
Aber witzigerweise, letzten Freitag hatten wir ein Seminar von der Uni aus und es ging um ein Thema, was für die Jahresabschlussprüfung praktisch mündlich wichtig ist. Und das war ein Thema, was wir theoretisch noch nicht hatten und dann praktisch beigebracht bekommen haben. Und die Zeit wurde knapp. Und die Dozentin wusste nicht genau, was ist jetzt wichtig für unseren Jahrgang oder ist es vielleicht erst für das folgende Jahr wichtig. Und sie hatte so ihren Rucksack in Anführungszeichen dabei und griff immer rein und schmiss neue Sachen in den Raum. Und das müsst ihr noch können. Und das und auch das und das. Und dann sprang sie auch immer von Modell zu Modell und zeigte Dinge. Und ich habe dann so gedacht, das ist eh nicht alles wichtig. Und habe dann da gesessen und dachte mir so, okay, ich muss gleich zur Arbeit. Gut, arbeite ich nochmal anders nach. Aber habe dann mal mich herumgeschaut und wirklich 30-40% standen da offener Mund. Er hätte eigentlich filmen müssen, es war super.
Also willst du mir gerade erzählen, dass du eigentlich ein ganz entspannter Typ bist?
Nee, in dem Moment schon.
Okay.
Auf jeden Fall, also würde ich in dem
Kontext. Ich finde aber tatsächlich, dass du ein entspannterer Typ geworden bist. Also du bist nicht mehr so ein Hektor.
Siehst du? Grüße an Nils, ne? Dankeschön.
Ja. Ja, jetzt sind wir ganz schön abgedriftet, ne? Aber Atmung im Training wirkt sich dann eben auch auf mentale Gesundheit im Alltag aus.
Definitiv, ja.
Ja.
Was mich noch interessieren würde, wir waren kurz vorhin an dem Thema so ein bisschen dran. Wenn du jetzt jemanden hast oder einen Spieler hast, der oder einen Sportler, Sportlerin hast, die Mundatmung in ihrer Sportart und auch im Wettkampf praktiziert oder ja noch nie drüber nachgedacht hat und du atmest mit ihr vielleicht in einem 1:1 Training, in einem Krafttraining schon mit der Person und möchtest jetzt auch mal in einer Ausdauerbelastung an das Thema so ein bisschen rangehen, dass man es nicht sofort in den Wettkampf umsetzen kann. Ich glaube, das ist uns allen klar. Aber wie gehst du denn daran?
Ich denke, das Einfachste ist erstmal, im Training gibt es ja verschiedenste Formen, verschiedenste Möglichkeiten, die verschiedenen Energiesysteme dazu nutzen. Und dass man erstmal das Bewusstsein schafft, okay, in jeder Situation, ob es ein Einlaufen ist, ein Lauf-ABC, wir machen koordinativ was, atme nur durch die Nase und spür mal, dass es geht erstmal, dass die Möglichkeit besteht. Und dann, wenn der Moment kommt, wo man sprintet, wo man anaerob arbeitet, dass wenn es dann vorbei ist, schau mal, wie es dann möglich ist, auch direkt wieder durch die Nase zu atmen. Mhm. Also da bin ich bisher so gegangen, dass wenn wir zum Beispiel Läufe gemacht haben, wirklich einen Dauerlauf, atme nur durch die Nase. Selbst das kriegen der eine oder andere nicht direkt hin, aber nach ein, zwei Mal funktioniert das ganz gut und das dann halten und dann auch in den regenerativen Phasen nur Nasenatmung.
Ich glaube, das ist auch eine gute Herangehensweise, wenn man da dran bleibt, um Vertrauen zu gewinnen, was diese Methodik angeht. Denn häufig ist ja beim ersten Mal erstmal so der Eindruck, ach du Scheiße, klappt überhaupt nicht. Was hat der sich da für einen Schwachsinn ausgedacht? Ich habe richtig schlechte Werte. Aber von Mal zu Mal klappt es besser. Und wenn man da wirklich dran bleibt und das in solchen Einheiten mal umsetzt, dann wird im Grunde genommen der Mehrwert klar. Dann spüren die den Mehrwert. Und dann ist es vielleicht auch möglich, das Ganze in den Wettkampf zu übertragen.
Genau. Und wenn ich jetzt jemanden habe beim Einlaufen, wo es wirklich ganz easy zur Sache geht und der, habe ich jetzt einen Spieler gerade vor Augen, und der ist da schon am Hecheln, dann ist höchste Zeit, da mal auch vielleicht dann sogar den Mund mal zuzukleben oder so.
Ja.
Weil irgendwie muss es ja mal angegangen werden.
Dranbleiben war ein gutes Stichwort, finde ich, weil das 3-4 Mal zu machen und zu sagen, ja, es ist jetzt nicht besser geworden, ich höre wieder auf, das finde ich ist, da musst du halt weitermachen.
Ja, es geht halt nicht von jetzt auf gleich.
Genau, ne? Es ist wie mit allem. Du kannst es nicht sagen, ach, ich stelle jetzt heute meine Ernährung um und dann morgen bin ich shredded. Das funktioniert auch nicht.
Und zum Beispiel, ich glaube, für einen Profisportler ist es dann immer noch einfacher als jetzt für mich zum Beispiel. Ich habe es gemerkt, wenn ich mit Spielern individuell trainiert habe, nach einer Reha zum Beispiel oder während eines Reha-Prozesses, da gibt es ja die berühmten 16er-Läufe. Mhm. Ich laufe von 16er zu 16er, habe eine kurze Pause und mache das halt einige Male. Am Anfang der Saison habe ich nur durch den Mund geatmet, wirklich. Dann irgendwann habe ich probiert, okay, ich probiere es mal.
Muss der Vorbild sein?
Ich muss Vorbild sein. Dann ging es ein paar Mal besser, aber immer noch nicht reibungslos durch die Nase. Mittlerweile ist es wirklich gar kein Problem mehr.
Ja.
12 Sekunden, 16er, 16er, nur Nasenatmung in dem Regenerationsteil, nur Nasenatmung, es funktioniert. Hm. Und wenn es bei mir funktioniert, dann funktioniert es, glaube ich, auch bei Leistungssportlern.
Das ist unser universelles Studienobjekt.
Genau. Ich hoffe, jetzt hört kein Spieler zu und exposed mich, dass es gar nicht so ist. Aber doch. Vielleicht mal im letzten Satz wird es irgendwann dann aufgebrochen, aber eigentlich passt das.
Ja, Christian.
Atmung im Training ist essentiell.
Ist essentiell, auf jeden Fall. Und ich glaube, das Thema ist noch lange nicht auserzählt und den Impuls Gerätetraining fand ich auch nochmal ganz gut. Also da sollten wir vielleicht auch nochmal drüber sprechen.
Aber im Cage.
Ja, und ich habe auch noch so ein paar andere Punkte auf der Agenda, über die wir vielleicht nochmal zu dritt quatschen könnten. Also Sag mal, vielen Dank, dass du hier warst, Philipp.
Ja, sehr gerne. Ich warte nur auf den nächsten Anruf.
Ja, und ich glaube, bis bald. Ne?
Ja, sehr gerne.
Also gut.
Hat wieder Spaß gemacht.
Mittwoch sehen wir uns sowieso, aber so. Ja.
Ich würde sagen, es war eine sehr schöne Folge.
Fand ich auch.
Ich habe mich sehr gefreut wieder mal. Und habe auch noch ein paar andere Ideen, über die wir mal zu dritt quatschen könnten, wenn denn alle Beteiligten darauf Bock haben. Aber ich ansonsten. Ja gut, dann halt bye. Aber sonst würde ich sagen, ich nehme meinen Laken und bin raus.
Ciao.